NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. August 1963. Der Geburtstag der amerikanischen Sängerin Whitney Houston.
If I should stay.
She sang because she loved to sing.
I would only be in.
And that's what she wanted to do, you know.
Your way.
Ihre Stimme machte sie zu The Voice. Whitney Houston sang nicht einfach. Die Töne kamen aus der Tiefe ihrer Seele. Über ganze 3 Oktaven. Doch der Zauber war ihr Fluch, meint ihre Mutter Sissy Houston.
So gut sie auch sang, sie hätte vielleicht niemals in diesem Geschäft sein sollen. Aber sie liebte es zu singen.
Vielleicht, meint die fast 80-jährige Frau, hat diese Liebe ihre Tochter das Leben gekostet. 50 Jahre wäre sie heute geworden. Whitney Houston, die als Sängerin, Model und Kinostar scheinbar spielend die Welt eroberte und auf Wolken schwebte, stets mit einem strahlend weißen Lächeln im schönen braunen Gesicht.
Meistens war sie glücklich, lachte viel. Sie ist immer ein Kind geblieben.
Aufwächst sie im Rampenlicht. Über 2/3 ihres jungen Lebens steht sie darin. Mit über 170 Millionen verkauften Tonträgern, über 200 Gold-, Platin-, Silber- und Diamantschallplatten und 6 Grammys wird sie die erfolgreichste Sängerin ihrer Generation. Whitney Houston gehört zu den Größten. Doch sie selber ist niemals wirklich in ihre Rolle hineingewachsen, weiß ihre Mutter heute.
You know, she just never really grew up to be, you know, the girl, that woman or whatever.
Nippy heißt die Kleine in ihrer Familie.
Nippy.
Am 9. August 1963 wird sie in Newark, einer Kleinstadt vor den Toren New Yorks, geboren. Sissy hat bereits 2 Söhne. Whitney steht schon vor ihrer Geburt im Rampenlicht. Sie gehört zu einer Familie, in der Frauen den Ton angeben. Ihre Cousine ist Sängerin Dionne Warwick, ihre Patentante Soul-Diva Aretha Franklin und ihre Mutter Sissy wird als Sängerin des Background-Chors Sweet Inspirations von Stars wie Elvis Presley oder Jimi Hendrix engagiert. Solo ist sie ein Gospelstar. Whitney saugt ihre Musik bereits im Mutterleib auf.
Ich sang und sang und sang. Als die Wehen einsetzten, sang ich gerade im Studio.
Kein Wunder, dass auch Whitney singt, bevor sie richtig sprechen kann. Gerade aus den Kleinkinderschuhen steuert sie das Probestudio ihrer Mutter an.
Sie ging nach unten, zog sich meine Stöckelschuhe und das ganze Zeug an. Als Mikro nahm sie einen Stock oder was sie gerade finden konnte. Und dann sang sie. So lange, bis ihr Vater mich bat, kannst du sie bitte abstellen? Ich sagte, das tue ich nicht. Sie übt und macht ihre Lungen stark.
Whitney singt. Am liebsten Songs ihres Idols, Michael Jackson.
Sie liebte Michael. Sie sagte, sie wolle ihn heiraten. Ich fragte, wirklich? Ja, sagte sie.
Sissy nimmt Whitney schließlich mit in ihren Gospelchor. In der New Hope Baptist Church von Newark hat sie ihre Offenbarung, wie sie später gesteht.
Ich schloss meine Augen und fühlte, dass die Leute den Heiligen Geist spürten. Sie waren derart in Stimmung, dass mir klar wurde, dass Gott mir diese ansteckende Gabe gegeben hatte.
Sie wollte singen. Mami, alles, was ich will, ist singen. Also unterrichtete ich sie und sie lernte verdammt gut.
Sissy arbeitet hart mit ihrer Tochter. Immer öfter treten sie gemeinsam auf.
Sie sang mit mir in einer Stadthalle. Ein Vogue-Fotograf kam zu uns und sagte, er hätte schöne Fotos gemacht. Eine neue Agentur hätte aufgemacht. Da sollte Whitney mal mit den Fotos hingehen.
Es klickt. Die Agentur ist begeistert. Als eines der ersten schwarzen Models schafft Whitney es in die Vogue und auf die Titelseite des US-Magazins 17. Nur sie selbst ist nicht überzeugt.
Sie hielt davon nichts. Sie fühlte sich selbst niemals hübsch. Ich habe sie das nie sagen hören. Niemals.
Whitney macht Schluss mit dem Modeln. Sie will lieber die Schule abschließen.
Sie war eine gute Schülerin, sehr klug. Eigentlich wollte sie Tierärztin werden. Sie liebte Tiere.
Aber nichts liebt Whitney so sehr wie das Singen. Das entgeht schließlich auch Arista-Plattenmogul Clive Davis nicht. Als sie 19 ist, beschert er Whitney ihr Fernsehdebüt in einer amerikanischen Kult-Talkshow, der Merv Griffin Show. Davis und der Talkmaster sind sich einig.
She's got it. She got it. Wait till you hear her. Here's Whitney Houston.
Davis formt die noch ungelenk und scheu wirkende Whitney. Er prägt ihren Stil, gibt ihr Selbstbewusstsein und sorgt dafür, dass ihr erstes Album einschlägt, wie lange keines davor. Ein fröhlicher Singvogel, der es mit seiner emotionsgeladenen Stimmgewalt gleichzeitig schafft, den Menschen Schauer über den Rücken und Tränen in die Augen zu jagen. Der schön und strahlend ist. Und doch das Mädchen von nebenan bleibt. Davis lässt die Gospelstimme Pop singen. Das gab es noch nie.
Es ist das beste Gefühl der Welt. Es ist erlebte Liebe mit einer ganzen Schar Menschen. Dich durchströmt ganz viel Liebe.
Doch in der Musikindustrie geht es nicht um Liebe, sondern um Geld. Die Plattenbosse wittern ein Geschäft. Mit 21 Jahren nimmt Whitney Houston in Los Angeles ihren ersten Grammy entgegen. Botschafterin der guten Nachricht ist ihre Cousine Dionne Warwick. Der Erfolg zahlt sich aus. Whitneys Debütalbum, das mit $400.000 Produktionskosten bis dahin das teuerste aller Zeiten ist, verkauft sich 15 Millionen Mal. Ihr zweites Album steigt sofort auf Platz 1 der US-Charts ein. 7 Single-Auskoppelungen schaffen es an die Spitze der Hitlisten. Das hat vor Whitney noch keine geschafft. Nach außen schwebt sie auf dem Olymp. Innerlich wird ihr schwindelig, wie sie später gesteht.
Ich bin als ganz gewöhnliches Mädchen aus New Jersey aufgewachsen. Gut, Dionne war ein Star. Meine Mutter war sehr berühmt. Ich wurde damit groß. Aber niemals dachte ich, dass das noch weitergehen könnte. Ich wusste nichts darüber, wie groß sie eine machen würden, die sie eine Ikone nannten.
Anders als andere wirkt diese Pop-Ikone nicht sexy und verrucht, sondern unschuldig und rein. Der engelgleiche Star wird Stolz der Nation. 1991 darf sie im Trainingsanzug die Nationalhymne zum heiligen Super Bowl schmettern. Whitney gewinnt einen Preis nach dem anderen und wird an der Seite von Kevin Costner zum Kinostar. In The Bodyguard spielt sie als eigenwillige Sängerin Rachel quasi sich selbst. Die Schutzbefohlene verliebt sich in ihren weißen Bodyguard.
So you're quitting show business, huh?
Yeah.
Too bad. You had talent.
Das Filmpaar zieht Millionen in die Kinos. Der Titelsong I Will Always Love You wird zur weltumspannenden Schmusehymne Nummer 1. Monatelang hält er sich an der Spitze der Charts.
We'll always love you.
Doch es ist ein anderer Takt, der sie fasziniert. Das Herz der sanften Whitney schlägt für Rüpel-Rapper Bobby Brown. 1989 lernen sie sich bei der Verleihung des Soul Train Award kennen. 3 Jahre später heiraten sie. Zum Unmut der inzwischen geschiedenen Mutter Sissy Houston, die ahnt, dass dieser skandalträchtige Bad Boy ihrer Tochter nicht guttun wird. Die Schlagzeilen geben ihr recht. Stimmlich ist von den beiden Sängern fortan weniger zu vernehmen. Dafür glänzen sie durch Partys, Skandale und Drogenexzesse. Ein Jahr nach ihrer Hochzeit kommt Tochter Bobby Christina zur Welt. Doch von Familienidylle keine Spur. Bobby schlägt Whitney angeblich, betrügt und demütigt sie. Er bespuckte mich, gesteht sie später Oprah Winfrey in ihrer Show.
That was pretty intense.
Doch das Paar lebt weiter in Saus und Braus. Whitney verschuldet sich. Mutter Sissy Houston beobachtet den Absturz ihrer Tochter mit Sorge. Auf der Bühne ist sie nur noch ein Skelett im Abendkleid. Die Drogen hinterlassen Spuren an The Voice. Sissy macht dafür nicht nur Bobby Brown verantwortlich.
Nobody does anything to you that you don't let them do.
Keiner macht was mit dir, was du nicht selber zulässt, sagt sie Whitney. Die Medien reagieren mit Häme. Doch Kritik ist das Letzte, was die verunsicherte Diva jetzt braucht. Sissy weiß, wie schlecht ihre Tochter damit umgehen kann.
Ich versuchte ihr klarzumachen, dass es egal ist, was andere über einen denken. Du musst dich nur selbst lieben. Ich glaube, sie hat sich selbst nicht genug geliebt.
Sie habe nie um diesen Irrsinn gebeten, erklärt Whitney ihrer Mutter. Mehrmals startet sie zum Comeback, doch sie versagt bei ihren Auftritten oder bläst sie kurzfristig ab. Die Liebe der Fans sinkt, die Schulden steigen. Immer wieder blamiert sich der abgemagerte Popstar vor der Fernsehkamera. Ist es Magersucht, fragt die Moderatorin, oder sind es Drogen?
Bulimia?
No way.
That it's because of drugs?
No.
Sie habe sich die Seele aus dem Leib gefeiert. Sie sei durch viel emotionalen Stress gegangen. Aber krank sei sie nicht.
I'm not sick. I am not sick. Let's get that straight. I'm not sick.
Dann greift Sissy ein. Mit einer amtlichen Verfügung und zwei Polizisten steht sie vor der Tür von Whitneys Villa in Atlanta.
Sie kommt mit diesen Sheriffs rein und sagt, ich habe diese gerichtliche Verfügung hier. Entweder machst du mit oder wir zwei gehen vor die Kamera und du sagst, dass du aussteigst. Du musst aufhören mit dem Unsinn. Das ist es nicht wert.
Whitney geht in die Entzugsklinik. Es soll nicht das letzte Mal bleiben. Doch der gefallene Star will wieder auf die Füße. 2006 lässt sie sich scheiden. Whitney Houston will wieder hoch. Eine Europatournee soll ihr gute Schlagzeilen bringen. Doch sie endet im Desaster. Krächzend und schwankend tritt die gefeierte Whitney vor ein enttäuschtes Berliner Publikum. Das Comeback fällt schwer. Whitney gibt sich nicht geschlagen, doch sie hat starke Stimmungsschwankungen. Weihnachten 2011 treffen sich Mutter und Tochter in einem New Yorker Hotel. Sissy ahnt nicht, dass es ihr Abschiedstreffen ist.
Ich habe sie geknuddelt. Sie legte ihren Kopf in meinen Schoß. Wir drückten und küssten uns zum Abschied. Und ich streichelte ihren Kopf. Sie sagte, Mama, ich komme dich besuchen.
I'm coming to see you.
Vorher muss sie noch zur Grammy-Verleihung nach Los Angeles, zur Party ihres Förderers und Ersatzvaters, dem Plattenproduzenten Clive Davis.
When I leave Clive's party, I'm coming home, you know.
Nach der Party, verspricht Whitney der Mutter, komme ich nach Hause. Doch sie schafft es nicht einmal zur Party. Am Nachmittag davor wird Whitney Houston tot in der Badewanne ihres Hotels gefunden, vollgepumpt mit Drogen.
Mein Sohn rief mich an. Er sagte, sie hätten sie gefunden. Er weinte, war außer sich. Ich sagte, gefunden? Wo? Was ist los? Ich fragte, ist Nippy tot? Er sagte, ja, Mami, sie ist tot.
Im Zeitzeichen erinnerte Antje Passenheim an Whitney Houston, die heute 50 Jahre alt geworden wäre. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.